Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Marco Schreil.
Einen schönen Pfingstsonntag wünsche ich Ihnen und der hat ein Namensschildchen bei uns. Heute ist HR1 Männertag und da passt mein Gast wie die Faust aufs Auge. Herzlich willkommen, der Musiker Klaus Lage ist da. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch.
Wie viel Kerl sind Sie denn?
Ja, also sind einige Kilos zusammengekommen, machen wir uns nichts vor.
Wie viel ist es denn?
Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Das muss man ja auch nicht alles bis aufs letzte Grab preisgeben. Aber das ist natürlich schon einiges. Das ist schon...
Ist ja immer die Frage, wie sich's verteilt.
Das stimmt, aber da könnte ich ruhig noch ein bisschen was in die Höhe schießen. Also da fehlen auch noch ein paar Zentimeter. Aber das macht ja nichts. Im Grunde genommen bin ich eigentlich so... ganz zufrieden.
Und das ist gut so. Ein Mann, ein Rockmusiker, der Typ mit der 1001. Nacht. Die meistverkaufte deutschsprachige Single im Jahr 84. Klaus Lage. Und jetzt einmal zu, bitte. Hören wir uns an. Schön, dass Sie da sind.
Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht und es hat zu gemacht.
Klaus Lage, 1001 Nacht, der HR1 Talk, Pfingstsonntag. Jeder denkt an irgendjemanden, wenn er diesen Song hört. An wen haben Sie gedacht?
Ach, das kann ich gar nicht so ganz konkret beschreiben, weil...
Sie das wollen ist es nicht beschreiben.
Nein. Das ist auch einfach eine Situation, die einem und offensichtlich auch mehreren Leuten passiert im Leben, dass etwas Unvorhergesehenes eintritt, womit man gar nicht gerechnet hat. Und das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck der Nummer oder natürlich nicht nur der Sinn und Zweck, sondern eben halt auch, das ist der Inhalt. Und
es ist eine
das geht es gar nicht, also in dem Fall gar nicht jetzt um eine konkrete Person.
Es ist eine Liebesnummer und die im Segment rockig. Es geht doch, oder? Also man muss ja gar nicht schnulzig werden. Es muss ja nicht nur Pop oder Schlager sein.
Nein, das muss es nicht. Aber ich meine, es ist ja nichts gegen eine schöne Schnulze einzuwenden. Also finde ich jedenfalls, also es gibt wunderbare Schnulzen.
Was ist Ihre Lieblingsschnulze gerade?
Von meinen Liedern Schweißperlen. Das ist aber auch keine Schnulze, sondern das ist einfach eine schöne Ballade. Ach, Schnulzen gibt's Only You. Zum Beispiel.
Da kann man so schön mitheulen.
Ja, da gibt's eine Menge.
Das war der Durchbruch, dieser Titel 1001 Nacht, muss man sagen, 84. Wie haben Sie diese Zeit denn damals erlebt, als es plötzlich richtig abging?
Naja, das ist ja nicht so ganz so plötzlich gekommen, dass der kommerzielle Erfolg so groß war. Das hat natürlich erstmal überrascht, weil man damit nie das erwünscht und erhofft man sich natürlich. Aber rechnen kann man ja nicht damit. Und im Grunde genommen ist es eigentlich aus meinem vierten Album die siebte Single gewesen. Also es ist nicht so ganz so plötzlich gekommen, sondern es gab ja fast 7 Jahre, wo ich schon Platten produziert hatte. Und
aber
wo
der
man
ist
schon,
ins Ohr gegangen.
Der ist ins Ohr gegangen, ja. Und das irgendeiner ist eben halt die Nummer in der Karriere eines Musikers, die zumindest die größte überregionale Wirkung erzielt hat.
Und das ja bis heute, ne? Also wenn Sie heute ein Konzert geben, dürfen Sie doch ohne diesen Titel wahrscheinlich nicht von der Bühne.
Nee, natürlich nicht. Das ist auch schön. Aber was ich ja mache, ich spiele ja in unterschiedlichen Besetzungen. Und wenn wir mit der Rockband unterwegs sind, dann spielen wir das natürlich so, wie es original ist. Aber ich spiele im Duo. Ich gehe nächstes Jahr wieder als Solo, als Liedermacher auf Tour. Im letzten Jahr war ich mit einer Akustikbesetzung unterwegs. Da hören sich die Songs natürlich anders an.
Und jetzt sind Sie mit der Big Band der Bundeswehr unterwegs.
Da hört sich der Song wieder ganz anders an.
Und zwar so...
Wolltest dir bloß den Abend vertreiben, nicht gerade allein gehen und riefst bei mir an. Wir waren bloß Freunde und wollten's auch bleiben. Ich dachte nie im Traum, dass was passieren kann. Ich weiß nicht, wie ewig wir zwei uns schon kennen. Deine Eltern sind mit meinen Kegeln gefahren. Wir blieben zu Haus, du schliefst eins vom Fernsehen. Wir waren wie Geschwister in all den Jahren. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. passiert. Tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht.
So klingt Tausend und eine Nacht, Klaus Lage, 2018 mit der Big Band der Bundeswehr. Das klingt ein bisschen anders, den Abend vertreiben. Softer,
ja,
oder?
Ja, das ist vielleicht eine erwachsenere Version, könnte man sagen. Und vor allen Dingen eben eine jatzigere und also mehr Swing ist da drin. Das ist eben, eine Big Band ist halt einfach eine andere Konstellation. Und das ist ja auch das Spannende, deshalb habe ich es ja gemacht, weil es langweilig ist, sein ganzes Leben immer nur dasselbe zu machen.
Wir besprechen das, was Sie da gemacht haben, dieses Big Band-Projekt, später noch in der Sendung. Klaus Lage ist mein Gast heute im HR1 Talk.
HR1. Genau meins.
Klaus Lage ist heute bei uns, der HR1 Talk, mit einem der deutschen Musiker mit deutschen Texten. Das würde mich interessieren, woher dieser Drang zur deutschen Musik kommt.
Naja, wir sind ja in kulturell angloamerikanischen Verhältnissen groß geworden und ich als Teenie, wir haben natürlich BBC oder AFN und so Sender gehört und da wurde natürlich nur englische Musik gespielt und dann haben wir natürlich versucht, das nachzuspielen und so habe auch ich angefangen, erstmal englische Songs nachzuspielen von den Bands, die mir am besten gefallen haben, sprich Beatles, Kings, Stones und so weiter.
Janis alles, Joplin wahrscheinlich.
Janis Joplin auch. Und irgendwann merkt man aber, wenn man dann anfängt, eigene Sachen zu schreiben. Natürlich habe ich auch die ersten Songs in Englisch auch geschrieben oder Texte in Englisch geschrieben. Dann merkt man aber, dass man sich dann doch immer im Klischee bewegt und dann fällt einem auf, dass einem die eigene Muttersprache noch näher ist und man etwas dezidierter sich ausdrücken kann.
Dezidierter. Es geht also emotionaler, reifer, klarer auf Deutsch als in Englisch?
Ach, naja, so als junger Mann, da haut man ja erstmal alles raus, was geht. Das ist ja auch erlaubt und soll ja auch so sein. Und man entwickelt sich im Laufe der Zeit. Außerdem habe ich ja auch nicht alle Sachen selbst geschrieben. Das kommt ja auch noch dazu.
Gerade das stelle ich mir schwierig vor, wenn man es nicht selbst schreibt und es singen soll. In Anführungsstrichen. Was muss denn drin sein in der Musik, dass Sie so Ihr Klaus-Lage-Etikett drauf
backen? Naja, es muss eine sprachliche Form haben, die mir irgendwie entspricht. Egal wer was geschrieben hat, also ich meine, die Endkontrolle liegt schon immer bei mir. Wenn jemand mir einen Text vorlegt, dann muss ich damit mich irgendwo wiederfinden können, sei es sprachlich, sei es inhaltlich. Das muss schon irgendwie passen, sonst macht das ja keinen Sinn.
Wenn die Texter von Max Giesinger oder von Clouseau oder Vincent Weiss um die Ecke kommen, dann dürfen die rein oder müssen die wieder raus?
Auch das müsste man im Einzelfall entscheiden. Also die haben sicherlich auch ein paar gute Sachen dabei. Also
das war schon eine Aussage. Also so mit allem gehen Sie da nicht mit, oder?
Nö, natürlich nicht. Warum auch? Ich meine, das ist ja das Schöne an meinem Beruf. Ja, das erfüllt mich auch mit Freude, selber was zu finden und selber darüber zu brüten und wegzuschmeißen und neu zu machen.
Das ist zum ja Glück darum. Gibt es ja verschiedene Schubladen in diesem Musikbusiness. Ja? Aber wenn wir jetzt die Schublade Deutsch aufmachen, dann liegen Sie neben Clouseau und Vincent Weiss, dann liegen Sie auch neben diesen Rappern, neben diesen Farid Bang und Kollega. Wie schwierig ist es denn, sich abzugrenzen und anders zu sein als die anderen?
Ich bin ja da aus dem Rennen so ein bisschen raus. Ich mache das, was mir Spaß macht, was mir gefällt und das andere registriere ich so am Rande, muss ich ehrlich gestehen. Also ich habe mit meinen Sachen genug zu tun. Nicht, dass ich völlig ignorant bin, das glaube ich nicht. Ich höre mir das an, aber ich bin nicht mehr, dabei, mich zu positionieren, wo stehe ich jetzt im Markt, wie sind meine Chancen oder so, sondern ich mache das, was zu mir passt oder wo ich denke, dass das zu mir passt. Und das produziere ich selber. Ich habe ja auch in der Form jetzt auch nicht mehr so ein Apparat hinter mir. Das will ich auch gar nicht mehr. Mhm.
Dieser Apparat ist Ihr eigenes Label.
Ja, den Apparat, den will ich. Aber ich meine, es gibt schon auch Leute, die mich beraten. Aber ich will nicht mehr so in dieses Charts rennen.
Wie haben Sie das denn erlebt, diese Antisemitismus-Diskussion um diese beiden Rapper, um Farid Bang und um Kollega? Was ging denn in Ihnen vor, als Sie das gehört haben?
Nein, es hat sich so entblößt, weil es ist ja eine reine Industrieveranstaltung. Es geht darum, wer verkauft die meisten Platten. Und sagen wir mal, fragwürdig finde ich schon, dass irgendwelche Leute das aus der Plattenfirma zum Beispiel ja auch irgendwie gehört haben müssen.
Mhm. Und die nicht das dumm
ist
dann,
und die haben, nee, und die haben es einfach durchgewunken. Und das ist das Thema, finde ich, eigentlich dabei. Die Typen machen das die ganze Zeit, das ist ja keine Überraschung, dass die mit Provokationen arbeiten oder vielleicht sogar dahinter stehen. Umso schlimmer. Aber ich finde eigentlich, der Skandal ist eigentlich eher, dass das die Plattenfirma irgendwie, ja, was soll ich sagen, die haben sich bemerkt oder was? Mhm. Das ist ja wohl ein Witz.
So nach dem Motto, Eltern haften für ihre Kinder eigentlich.
So,
ne?
In der Art, ja.
Klaus Lage im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Sonntag.
Mit Marco Schreil und mit Klaus Lage, man nennt sie auch den deutschen Joe Cocker.
Ja.
Gefällt Ihnen das?
Natürlich gefällt mir das nicht, weil das weder Joe Cocker entspricht noch mir. Also ich habe ihn öfter kennengelernt. Wir haben das ein oder andere Konzert auf Open Airs Veranstaltung gehabt. Ich habe mal einen Song für ihn geschrieben.
Welchen denn?
Now That You're Gone. Das war der Titelsong des zweiten Schimanski-Films. Wir waren da zusammen im Studio. Von daher haben wir ja da gewisse Gemeinsamkeiten. Ich fand ihn immer gut. Natürlich. Als der rauskam Ende der 60er mit With a Little Help from My Friend, dachte man immer, das wäre ein Schwarzer, der das singt, weil er so eine extravagante Stimme hat, und das hat er sich ja auch über viele Jahre bewahrt.
Ich frage mich bei Ihrer Wunschmusik, bei You Can Leave Your Hat On,
ja,
frage ich mich immer, was ich toller finde, das nicht gesungene Stück am Anfang oder wenn er loslegt. Wie geht's Ihnen denn?
Naja, es ist, ich habe das ja mal gesprochen. Ein Kollege vom Südwestfunk, der hat bekannte Hits auf Deutsch übersetzt, und das ist ja eigentlich ein Randy Newman-Titel, You Can Leave Your Hat On, und den hat er übersetzt, und dann habe ich den eingesprochen, und dann wurde langsam dann die Joe Cocker-Nummer reingeschoben. Und das war eine ganz witzige Aktion. Das haben wir mit mehreren 25 or 64 von Chicago und noch verschiedenen anderen Nummern gemacht. Und ja, Joe Cocker, dadurch, dass ich mit ihm auch die Gelegenheit hatte, mal so zusammenzuarbeiten, war das natürlich für mich ein Thema. Und außerdem ist die Nummer natürlich ein Knaller einfach.
Dann lassen wir jetzt knallen. Ja. You Can Leave Your Hat On für Klaus Lage, Joe Cocker im HR1 Talk. Klaus Lage im HR1 Talk, 1950 in Soltau geboren, aufgewachsen aber in NRW, in Düsseldorf und in Essen, stimmt, ne?
Mhm.
Nachkriegskind sind Sie, wenn Sie 50 geboren wurden. Mhm. Wie haben Sie die Zeit erlebt? Also war Verzicht angesagt oder war genügend da?
Nee, also bei uns war Verzicht angesagt. Mein Vater war relativ alt. Also ich bin ein Spätgeborener für ihn. Mein Vater war, als ich geboren wurde, war der 54. Das heißt, als ich dann so in der Pubertät, da war der 70, als ich 16 war. Das ist dann schon ein gehöriger Generationsunterschied. Und das war in den Nachkriegszeiten. Wir haben mit meinem Opa, wir haben zusammen in einer Dreizimmerwohnung im dritten Stock in Düsseldorf-Bilk gewohnt.
Also dann gab es den älteren Vater, es gab den Opa und eine Dreizimmerwohnung.
Genau, und zwei Schwestern. Also wir waren zu sechst. Ja, ich habe mit meinem Opa in einem Zimmer geschlafen, meine beiden Schwestern, und die Eltern haben immer das Wohnzimmer, Couch nachts aufgezogen.
Sie schmunzeln jetzt ganz leicht über diese Situation.
Natürlich,
das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen.
Nee, das kann man sich auch nicht mehr vorstellen, aber das ist ja auch schon, ja, das ist ja auch schon fast 60 Jahre.
Was für Charakterzüge hat das denn ausgebildet bei Ihnen?
Dadurch bin ich ein Radiomann geworden, weil an meinem Kopfende war das Radio, und mein Opa schlief ja auf der anderen Seite, und die guten Sachen liefen ja damals immer bei Radio Luxemburg und BFBS, also der britische Soldatensender, und da musste ich dann immer, weil das auch teilweise nur auf Mittelwelle zu hören waren und dann immer so ein Wellenrauschen mit laut und leise, dann bin ich mit dem Ohr fast ins Radio gekrochen, um dann die neuesten Hits zu hören. Und das war schon eine sehr bleibende Erinnerung.
Wer hat denn dann die Lunte zur Musik, also zum selber Musikmachen gelegt?
Also meine Mutter, die hatte ein musikalisches Talent. Die hatte so Quetschkommode gespielt, und die konnte so 20 Songs, aber die konnte so einen Laden in Schwung bringen. Das waren natürlich so eher volkstümliche Musiken, also Stimmungslieder, die gemacht und singen. Mein Vater, wir haben in der Familie auch gerne gesungen zu Feiertagen, Weihnachten und so weiter. Mein Vater hat ganz gut geschrieben. Also ich habe von jedem so ein bisschen was mitgekriegt.
Von wem haben Sie denn mitbekommen, dass Schule eigentlich total überflüssig ist?
Naja,
Sie haben Schule abgeschlossen, aber dann die Lehre zum Baustoffkaufmann mal ganz erfolgreich abgebrochen.
Da war ich schon Mitglied in einer Band und wir haben schon immer sehr regelmäßig an den Wochenenden gespielt und dann sind wir sonntags nachts oft sehr spät nach Hause gekommen. Also das war auch eine Zeit, wo man als Lehrling doch sehr deutlich ausgenutzt worden ist. Mhm. Also wo man auch als billige Arbeitskraft missbraucht wurde. Das habe ich auch mal geäußert und das war in den 60er Jahren nicht angesagt, dass irgendwie ein Lehrling mal seine eigene Meinung beim Juniorchef äußert. Das war nicht gern gesehen.
Und trotzdem haben Sie es anständig gemacht. Sie sind nach Berlin gegangen und Sie haben, man höre und staune, die Erzieherschule besucht und einen Erzieherabschluss gemacht, haben im Berliner Kinderheim als Sozialarbeiter gearbeitet, 3 Jahre. Mhm. Warum diese Arbeit mit Kindern? Was hat Sie da so angezogen?
Naja, als 19-Jähriger, dann hat man natürlich sich neue Herausforderungen gesucht und war auch ein bisschen durcheinander, muss man auch sagen. Das war ja auch eine Zeit, wo man alles Mögliche ausprobiert hat.
Wie meinen Sie das mit durcheinander? Also Sie mussten sortiert werden, oder wie?
Nein, man hat natürlich rumgeflippt, man hat alles Mögliche geraucht, man hat alles
Haben
Mögliche
Sie?
Getrunken, natürlich.
Was denn alles?
Wie, was?
Was gab's denn alles?
Ja, auch Bananenschale getrocknet.
Wirklich?
Ja, selbstverständlich.
Wie schmeckt das denn?
Scheiße.
Okay, also alles ausprobiert und
na, irgendwo ist dann irgendwie, man hängt rum, man hat keinen richtigen Plan, man hat lange Haare und damals wurde noch gesagt, geh mal zum Friseur oder such dir einen Job, dann hat man ein paar Gelegenheitsjobs und dann kommt man ja auch dann irgendwann mal auf die Idee, was mache ich denn eigentlich aus meinem Leben? Und da hat mir meine Schwester einen guten Tipp gegeben und hat gesagt, komm mal nach Berlin, hier gibt es ein paar Möglichkeiten mehr.
Diese Erziehertätigkeit, haben Sie da irgendwas für den Privatgebrauch mitgenommen?
Ja, natürlich. Ich habe erst mal ein Jahr als Erziehungshelfer, nannte man das. Ich war damals einer von relativ wenigen, auch in Berlin, männlichen Erzieher. Ich habe in einem Kinderhort gearbeitet, das war nicht so gang und gäbe. Und da hat man schon viel mitgenommen, also um auch für mich selber mal rauszukriegen, wie ist denn das, wenn ich da so 20, 5 oder 6 bis 12-Jährige um mich habe und die mit denen Schularbeiten machen muss, die beschäftigen müssen, weil die Eltern arbeiten und so weiter. Das war schon ganz lehrreich, also gerade auch für einen jungen Mann mit 20 Jahren, 21 Jahren.
Klaus Lage im Jahr 2018 ist er zu Gast im HR1 Talk.
HR1. Genau meins. Genau
meins. Klaus Lage ist bei uns heute, HR1, der Talk. Sie werden im Sommer 68, Herr Lage. Sie könnten eigentlich inzwischen alles stehen und liegen lassen. So Füße hoch, Rente.
Na, Rente ist nicht so knackig. Also ich habe zwar damals...
Künstler halt.
Ja, klar. Man muss da schon zusehen, dass man selber klarkommt. Mhm. Ja, aber nichtsdestotrotz ist für mich ja das, was ich tue... Es beinhaltet einen Großteil meines Lebens und den möchte ich in gar keinem Fall missen, egal ob ich damit Geld verdiene oder nicht, sondern das ist ja ein Lebenselixier. Das hält mich jung. Natürlich ist es schön, wenn man dann auch noch eine Gage kriegt, klar, das will ich nicht bestreiten, aber der Hauptgrund ist eigentlich, dass ich für mein Leben gerne singe. Und das in möglichst verschiedenen Formen und auch mit möglichst vielen und unterschiedlichen Besetzungen. Das mache ich jetzt seit vielen Jahren. Also ich habe ja ein großes Glück gehabt. In den 80er Jahren ist das super riesig gelaufen und auch noch in den 90ern. Und dann versucht man sich wieder neu zu erfinden. Oder, das gibt's natürlich auch, es gibt Leute, die machen das. Diese stehen immer noch für das Gleiche, haben auch nichts anderes gemacht. Also so ein Beispiel wäre Status Quo.
Ja.
Ne, wenn du jetzt Status Quo hast, die spielen immer das, was du von Status Quo hast. Bei mir kannst du dann auch schon mal, dann bin ich auch schon mal alleine auf der Bühne. Epochen. Oder mit einer Big Band oder mit einer Akustik oder mit einem Duo, mit meinem Pianisten. Und das finde ich spannend.
Dann gibt es also Epochen im musikalischen Leben von Klaus Lage. Im privaten Leben gibt es nur eine Epoche. Über 40 Jahre sind Sie mit Ihrer Frau zusammen. Also in diesem Business vor 40 Jahren, ich behaupte das jetzt einfach mal, da war Sex, Drugs, Rock'n'Roll angesagt. Wie schnell mussten Sie den Mädels denn wegrennen?
Ach, naja, man muss sich gut organisieren.
Wo ist der Hinterausgang?
Ja, es war alles da, aber trotzdem muss man sich irgendwann immer wieder entscheiden für das, was einem wirklich wichtig ist. Und dann habe ich mich entschieden, immer wieder.
Es macht mir echt den Eindruck, als wären Sie trotz all dieses Erfolgs, den Sie gefeiert haben in den letzten Jahrzehnten, echt auf dem Boden geblieben.
Ist mir auch wichtig, also weil es nützt ja nichts, wenn du in einer großen Halle gespielt hast und es haben dir Tausende zugejubelt, dann bist du nachher, ich sage mal, und da werden mich viele Kollegen bestätigen, bist du dann irgendwann alleine im Hotelzimmer. Das ist einfach so. Und natürlich kannst du das irgendwie ein bisschen umschiffen, indem du vorher noch Partys und so weiter. Aber das hält ja auf Dauer kein Mensch durch, schon gar nicht mit 68.
Wie und wo genießen Sie denn das Leben?
Also ich genieße das Leben einmal, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin. Ich bin ja auch Opa, das bin ich gerne.
Wie viele Enkel haben Sie?
4. Und das ist einfach super. Und da ist man auch gefordert und da hat man zu tun. Und auf unterschiedlichen Ebenen. Dann fahre ich sehr gerne mit dem Fahrrad. Also wirklich, ich fahre sehr viel Fahrrad. Das macht mir Spaß. Dann setze ich mir manchmal einen Kopfhörer auf, wenn ich dann nicht in der Stadt fahre oder so. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Aber wenn man so in der Natur ist, sowas mache ich gerne.
Was für ein Opa sind Sie denn? Also sind Sie der, der Baumhäuser bauen kann, der basteln kann, vorlesen kann?
Oh nee, ich bin nicht so ein Baumeister. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe da zwei Linke. Ich habe mir den Spaß. Spielen geht gut. Also
und vorsingen wahrscheinlich, oder?
Nee, da bin ich auch gar nicht so. Also bin ich nicht so, also ich bin, denkt man immer. Ich weiß auch nicht. Also mit den Kindern singe ich gar nicht so viel.
Sie singen ihnen also nicht vor, aber Sie singen über sie.
Ja, ich singe über sie und sie singen auch dann mal meine Lieder und das ist schön zu sehen.
Wir können uns das anhören, wie Sie über Ihren Enkel, Ihre Enkel singen, über eine Enkel-Opa-Situation pappsatt, heißt der Song vom Album Blaue Stunde aus dem vergangenen Jahr. Ich finde, es ist ein Song zum ganz genau Hinhören und Mitschmunzeln. Klaus Lage im HR1 Talk.
Ein Löffelchen für Mama, damit die Sonne scheint. Ein Löffelchen für Papa, jetzt wird hier nicht geweint. Ein Löffelchen für Oma vom feinen Rahmspinat. Ein Löffelchen für Opa, ich glaub, jetzt ist er satt.
Schönen Sonntag und willkommen zur zweiten Stunde unserer Sendung. Klaus Lage, der Rocker der Mitte der 80er, das Land mit 1001 Nacht gerockt hat, ist da. Wir haben vorhin gesagt, ja, Sie sind ein Mann, ja, Sie sind ein Kerl. Stimmt ja aber gar nicht. Sie sind ein Softie.
Auch.
Weil Sie jetzt dieses Swing-Album gemacht
haben. Nee, das ist eine Missinterpretation, weil Swing heißt nicht Softie. Also das sind ganz ausgeschlafene Musiker und da musst du ziemlich hart drauf sein, um das auf die Reihe zu kriegen. Also das ist ein Missverständnis. Das klingt zwar smooth und easy, aber Swing ist ja nicht nur Frank Sinatra. Es gibt ja auch noch verschiedene andere Künstler, die richtig knackig spielen. Das sehe ich nicht ganz so.
Das ist Ihr aktuelles Projekt, das Big Band Projekt. Das ist ein Swing-Album. Neue Titel, aber auch ein paar Klassiker sind drauf, die eben, wie ich finde, ganz anders klingen als das, was Sie in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Dann hören wir uns doch einfach mal den Titel an, den alle kennen, nämlich 1001 Nacht in der Swing-Version. Klaus Lage ist mein Gast heute. Schön, dass Sie da sind.
Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. 1001 Nacht und es hat Zoom gemacht.
Tausend und eine Nacht und es hat Swing gemacht. Diese Stelle gefällt mir am allerbesten. Warum? Warum machen Sie das?
Ja, das hat sich so ergeben. Ich wollte das immer machen und ich hatte das öfter mal meiner Plattenfirma vorgeschlagen. Aber das war denen irgendwie als, weil denen geht es ja in der Regel nicht um die Musik, sondern es geht darum, wie verkaufen wir möglichst viele Einheiten. Mhm. Und das hat die nicht so interessiert. Einfach, und es ist zu aufwendig.
Und jetzt haben Sie gedroht, oder wie? Wenn er es nicht macht, dann kriegt er Ärger.
Nö, ich habe das selbst produziert. Mhm. Ich habe ein eigenes Label und da stimme ich, was da auf dem Label erscheint.
Und wie sind Sie denn zueinander gekommen?
Die Platte habe ich mit Bremer Musikern eingespielt, die habe ich kennengelernt und so hat man sich dann angefreundet. Die haben selber eine eigene Band, dann habe ich mir das angehört. Und so hat sich das ergeben, wollen wir nicht mal was machen? Und dann wollten wir zuerst nur die Hits machen. Dann fand ich das aber auch wieder zu, sagen wir mal, so mit der Wurst nach dem Schinken werfen quasi. Sondern ich wollte dann eben halt auch andere Sachen da drauf haben. Und da haben wir ein bisschen auch Lieder genommen, die nicht ganz so bekannt sind. Natürlich auch Monopoly und Forster Forster. Mhm. Ja, das war eine Menge Arbeit, also das auf die Beine zu stellen.
Wenn man sich das Cover anguckt, ne? Sie sitzen da in so einem Stuhlsessel, schränken die Arme hinterm Kopf. Sie haben ein Smoking an und neben Ihnen steht eine Champagnerpulle. Haben Sie jetzt die Bierdose abgewählt und die Champagner?
Nein. Das ist einfach so ein Bild. Das fanden wir eine witzige Idee, dass man einfach einen Song, ich wollte mir bloß den Arm vertreiben und dann so ganz entspannt irgendwie im Sessel endlich in einer Mondlandschaft sitzt. Und das ist eigentlich so ein bisschen widersprüchlich, aber finde ich, hat der Fotograf sehr gut gelöst.
Und wo sind denn jetzt die Jeanshosen und die Lederwesten und so?
Oder Lederwesten, so viele Leder, ich habe eine mal gehabt.
Lederjacken?
Habe ich auch nur eine. eine normale.
Dürfen die irgendwann wieder raus oder bleibt es jetzt der Smoking?
Nein, so dieser Art Rocker war ich ja gar nicht nie. Also so. Aber ich habe natürlich Rockmusik gemacht, ja. Jeans ziehe ich nach wie vor an, aber ich ziehe auch normale Hosen an, ich bin gar nicht so festgelegt.
Wie haben Sie...
Wie gesagt, auch soft. Ich habe weibliche Anteile, ist alles da.
Wie viel Prozent weibliche Anteile sind Sie?
Das habe ich noch nie gemessen.
Also ich meine, in Erzieher, Sie können gut mit Kindern...
Ich kann gut kochen. Ja. Wobei das ja auch keine weibliche Eigenschaft, das müsste man ja, ich könnte sogar auch bügeln, aber das sind ja alles so Sekundäreigenschaften.
Da stellt man sich gerne ein bisschen dumm in der Situation.
Ja, will man ja nicht nur den Frauen zugestehen, ganz im Gegenteil.
Ich habe das Album gehört und mir gedacht so, lieber Michael Bublé, schnall dich mal an, er kommt.
Ja, ich will es hoffen, also das, weil das etwas anderes ist und ja, ich habe es, das ist ja schon 2 Jahre fertig, das Album, aber ich habe nach einem Anlass gesucht und das war jetzt zum Hessentag dieser Auftritt, weil man nicht einfach so eine Big Band zusammenstellen kann. Das ist eine hohe, große organisatorische Aufgabe, das auf die Reihe zu kriegen. Ich arbeite dran. Ich werde das auch versuchen mit einer eigenen Big Band noch, aber es wird sicherlich auch mit der Bundeswehr Big Band noch ein paar Auftritte.
Das können wir, erleben beim Hessentag in Korbach. 1. Juni, Klaus Lage mit der Big Band der Bundeswehr. Da gibt's Gänsehaut unter dem Smokinghemd. Das Big Band Projekt heißt dieses Album. Man kann das vorhören und auch bestellen auf Ihrer Homepage.
Genau.
Das ist total schön. Man kann echt ein bisschen mehr als bei iTunes kann man hören. Fast das ganze Album, dann macht mal einen Klick und bestellt das. Oder Sie sind jetzt schlau und rufen bei uns an und beantworten vor allem eine Frage. Ich möchte gerne wissen, wie viele Enkel hat Klaus Lage? Das hat er vorhin erzählt. Wie viele Enkel hat er? 0800 155 4 mal die 1 oder im Netz mitspielen hr1.de.
Der hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Klaus Lage, Deutschrocker, der gerade in Swing macht. Wir haben drüber gesprochen. Ich habe den Fragebogen für Sie. Und ist ganz einfach. Ich gebe Ihnen so Halbsätze und Sie machen ihn bitte immer zu Ende, den Satz. Ja?
Ich wollte nur dazu sagen, klar, das ist immer das Klischee Deutschrocker. Hm. Also ich fühle mich durchaus auch als Liedermacher.
Der Liedermacher, Klaus Lage. Und ich speichere das sofort ab.
Der Liedermacher, Deutschrocker, Popmusiker.
Also für das. Mehrfacher Opa.
Ja.
So, dann Fragebogen. Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist.
Ach, die habe ich gar nicht mehr. So,
das glaube ich Ihnen.
Ja.
Ich glaube Ihnen das wirklich. Das ist Ihnen, glaube ich, auch scheißegal. Ne?
Ich hätte es nicht besser ausdrücken können.
Ich hasse es, wenn.
Ja, wenn Werder Bremen verliert.
Es werden bessere Jahre kommen. Der Schaf ist ja jetzt zurück.
Ja, ich weiß.
Ist es gut?
Ja. Natürlich ist es gut.
Das ist ein Typ mit Seele, ne?
Ja, ist einfach ein Fachmann.
Jetzt war der ja
sagen. Der ist ja nicht mehr Trainer und wir haben ja jetzt einen guten Trainer.
Ja.
Und der ist dann so im Hintergrund, wo das eben so wie bei anderen großen Mannschaften auch, von der Jugend an, dass das ein bisschen konzeptionierter läuft.
Ich hasse es, wenn.
Wenn die Spaghettis zu lange oder die Pasta zu lange im Topf und matschig werden.
Von meinen Kindern habe ich gelernt, dass
ich auch demütig sein muss und nicht immer recht habe.
Das dürfen wir jetzt noch klären. Wie viele Kinder haben Sie?
2.
Okay, aber das war nicht die Frage. Wir haben nach den Enkeln gefragt. Haben wir vorhin erzählt, machen wir nicht nochmal. Mein liebster Ort ist?
Wasser, am Meer, Fluss, drin im Wasser, am Wasser, Wasser.
Götz-George.
Ein großer Schauspieler, ein wunderbarer Mann, den ich kennenlernen durfte, mit dem ich auch zusammenarbeiten durfte. Zwar relativ wenig nur, aber doch sehr erfolgreich. Und
für diesen Film Zahn um Zahn haben Sie Faust auf Faust
geschrieben. Das war der Titelsong, genau. Mhm. Und da haben wir auch den ganzen Score gemacht.
Also die ganze Musik,
die ganze
die so
Filmmusik im Film liegt. Noch. Und dann gab es eben noch, weil es sehr erfolgreich war, gab es einen Nachzieher, der hieß Sabu. Da haben wir noch mit Albert Mangelsdorf, der hat da auch noch ein bisschen gespielt. Da haben wir auch den Titelsong gemacht und den hat dann aber Joe Cocker gesungen und da haben wir auch den Score gemacht.
Sie haben vorhin gesagt, Sie kochen gerne. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Ja, es ist wieder gestiegen. Also es geht von, sagen wir mal, von 1,89 bis 3,79 Euro, je nachdem. Hm.
Muss bei Ihnen viel Butter ins Essen?
Ja, ist nicht verkehrt. Also nicht viel, das so, sondern angemessen. Also ich bin nicht einer, der jetzt sagt, oh, das ist zu viel Cholesterin oder zu fett. Also Butter ist, finde ich, besser als Industriemargarine.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Da gibt es eigentlich nichts Dummes. Man ist manchmal geneigt, wenn Leute die Freiheiten ausnutzen, die sie eigentlich abschaffen wollen. Ist aber kein Nachteil, das muss die Demokratie eben aushalten, aber das ist manchmal doch sehr schwer.
Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe, ist?
Kinder, schon ganz klar.
Wenn wir nochmal zum Essen kommen, Fisch oder Fleisch?
Fisch.
Süß oder herzhaft?
Also ich mache selber Marmelade. Ich mache mir gerne auf so Brie-Käse-Orange-Marmelade.
Es geht auch immer noch was drauf. Machen Sie mal.
Und darunter ist Butter.
Butter, damit das klar ist. Darunter Toast, ja. Dann Orangenmarmelade und noch.
Nee, erst den Brie, dann die Orangenmarmelade.
Und dann noch ein Minzblatt obendrauf.
Oh, das ist natürlich der Knaller. Aber den würde ich eher auf die Erdbeere machen, als den
das Minzblatt. Die machen wir noch dazwischen.
Nee, auf die Orangenmarmelade würde ich kein Minzblatt drauf machen. Da bleiben wir doch mal im Bild.
Die Gesellschaft für die Rettung Schiffbrüchiger ist mir wichtig, weil?
Weil das eine Organisation ist, die sich ausschließlich über Spenden finanziert. Und das finde ich ganz gut. Die hängen nirgendwo an irgendeinem politischen Tropf. Natürlich haben die auch ihre Verbindung, aber nichtsdestotrotz finde ich das, weil ich sie ja auch, ich war ein Jahr lang Botschafter für die und habe da ein bisschen PR-mäßig mitgeholfen, den Gedanken einfach zu verbreiten. Und weil jeder davon profitiert, egal ob du mit einer Luftmatratze an der Küste dich mal von der Welle mitgeschleppt wirst oder dein kleines Bötchen kippt um, die fahren bei jedem Wetter raus. Das sind wirklich, und es sind nicht so Supertypen oder so Superhelden, das sind einfach gestandene Seemänner und die einfach dann rausfahren, wenn andere reinkommen.
Klaus Lage ist zu Gast im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Marco Schreil und mit Musiker Klaus Lage. Nee, wir haben vorhin gesagt Liedermacher.
Nein,
und
Musiker ist genau.
Musiker ist gut.
Ja, Musiker.
Billy Joel und Ray Charles. Baby Grant ist Ihr Musikwunsch für jetzt. Warum?
Weil das beides Leute sind, die ich also zutiefst bewundere. Ray Charles schon aus frühester Jugend, weil es einfach eine Stimme hat, die ist unvergleichlich. Dann hat er natürlich noch das wunderbare Talent, auch noch Songs zu schreiben und auch noch irre erfolgreich gewesen zu sein. Dann ist er ja auch noch blind. Also dann sowas auf die Beine zu stellen und den Respekt, den er bekommen hat von einem wie Billy Joel, der weiß ich nicht was, ab den Ende der 80er, also ein Hit nach dem anderen und zwar weltweit geschrieben hat, dann irgendwie, ich habe eine Biografie von ihm gelesen, der dann von seinem Schwager irgendwie über sowas von übers Ohr gehauen wurde und die ganzen Millionen alle wieder flöten waren und dann wieder gemacht und der dann, und das fände ich so gut, der dann irgendwie Fracksausen gekriegt hat, wo er dann die Chance gekriegt hat, mit Ray Charles ins Studio zu gehen. Das kann ich gut nachvollziehen, weil das ist irgendwie, das sehr, selbst wenn du selber schon so eine dicke Nummer bist und dann gehst du aber mit Ray Charles ins Studio und dann wird es sowas von auf den Punkt, wo beide Fähigkeiten von den Künstlern so rauskommen. Also das finde ich wirklich toll und Billy Joel finde ich deshalb auch noch gut, weil er gesagt hat, an so einem bestimmten Punkt, der macht keine, produziert keine Platten, hat er alles gesagt.
Naja.
Da hat er eine Klassikbrille.
Dann hören wir jetzt mal ganz genau hin, lieber Klaus Lager, ob wir den Frack von Billy Joel sausen hören, mit Ray Charles gemeinsam.
Das Baby war Grant. Nur vorher und nachher.
Ihre Wunschmusik im HR1 Talk.
My baby Grant, it's been good to me.
Klaus Lage ist zu Gast, der HR1 Talk, ein Star der 80er, ganz klar. Ich bin im Osten aufgewachsen, in der DDR, und wir haben Ihre Songs gehört. Also ich konnte Ihre Texte zur Wende. Ich war da 15, 16 zur Wende. Sie waren mir nicht direkt bekannt, aber ich kannte Ihre Texte. War Ihnen das bewusst, dass wir das hören?
Ja, sehr bewusst. Wir haben ja sogar, ich glaube 87 oder 86, haben wir... Wir sind eine von den ganz wenigen, ich glaube, Udo hat das, glaube ich, noch mal einmal gemacht. Am gleichen Tag haben wir in West- und Ost-Berlin gespielt. Mhm. In West-Berlin in der Waldbühne. Da gab es so eine Benefits-Veranstaltung zur Errichtung unabhängiger Atomkraft-Messstation. Und dann haben wir in der Parkaue in Ost-Berlin gespielt, vor 14.000 Leuten.
Wo war es schöner?
Das kann man gar nicht so vergleichen. Also ich fand natürlich wesentlich schöner in Ost-Berlin, also weil das Waldbühne und so, das kannten wir, da waren die ganzen Kollegen da, das war, sagen wir mal, normales Business zu der Zeit. Da hat man öfter mal auf Festivals mit, weiß ich was, Wolf Mahn, Udo und Maffei und sonst wen.
Was war denn anders an den Fans im Osten als im Westen?
Ja, für die war das einfach, das war ein Open Air. Das war ganz, also das war für die ganz, ganz schwierig, weil das mitten in der Stadt war und das wussten die gar nicht genau, wie die das handeln sollten. Und wir sind wirklich dadurch an der Bornholmer Straße da als Band, wir als so langhaarige Rockband, sind wir da durchgeflutscht und die Omas standen da Schlange, um da ihre Verwandten zu besuchen. Also es war alles so skurril. Und wir sind dann zum Soundcheck rüber, dann wieder zurück, haben dann gespielt in der Waldbühne, dann wieder zurück und haben dann abends den Auftritt gemacht.
Das Unmögliche ging, ne?
Ja, das Unmögliche ging.
Ihre Texte, wenn man die sich anhört, gerade aus dieser Zeit, sowas wie Monopoly, sehr gesellschaftskritisch. Sie heben direkt den Finger. Hat man Ihnen da auch mal auf die Finger gehauen? Kam jemand und sagt, lieber Herr Lage, jetzt ist Schluss?
Nein, nein, nein. Wir haben gerade in Ost-Berlin, wir haben ein Lied von Biermann gespielt. Hm. Und das hieß Kleine Ermutigung. Du lass dich nicht verhärten. Da haben die von der DDR gesagt, das sollen, oder haben es nicht verboten, weil ich ihnen vorher gesagt habe, wir spielen alles, was ich bisher veröffentlicht habe. Hm. Also man kann sich alles anhören und damit müsst ihr rechnen. Aber dann kamen sie an und haben gesagt, ja, kannst du nicht weg. Und dann, wir haben es aber trotzdem gespielt. Und dann wurde dann eben einfach die Live-Fernsehübertragung gestrichen und wurde dann 2 Jahre später in geschnittener Form gesendet. Mhm. Und die haben gesagt, ja, Lage spielt und singt Biermann-Lieder. Und die anderen haben gesagt, wir spielen für Frieden und Freiheit. Also man wurde von immer benutzt, von jedem so nach seiner Art. Und was meinst du jetzt hier mit der, dass sie den Finger gehoben haben?
Dass sie auch mal gesagt haben, so, wir sind nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel.
Naja, das ist ja heute noch
aktuell. Was erzählen Sie über unsere Gesellschaft? Kam da echt mal jemand und sagt, sind Sie verrückt?
Nö. Also nein, das habe ich so nicht erlebt. Ich glaube, das wäre ja auch...
Aber warum ging das damals und warum passiert es heute nicht mehr? Ich habe das Gefühl, heute ist alles so... Das ist so ein Drop, so ohne Kante, alles rundgelutscht.
Naja, kommt drauf an, oder? Es wird eben so als Provokation benutzt, wie beim Echo jetzt.
Also die Schere geht so weit auseinander, ne?
Ja, das ist aber ein allgemeingesellschaftliches Phänomen, was im Augenblick sich breit macht.
Und was Ihnen stinkt.
Ja, natürlich geht's nicht gerecht in unserer Gesellschaft zu. Das ist ja nichts Neues. Aber bei uns in Deutschland geht's uns ja eigentlich gut. Wenn man das weltweit sieht, dann sieht das schon wieder etwas anders aus. Und es ist immer schwierig, wo setzt man da den Hebel an?
Sie sagen, eigentlich geht's uns gut.
Ja, das stimmt ja auch. Aber wenn man das so sagt, es geht einem gut und wir dann vorher darüber gesprochen haben, dass die Schere weit auseinander geht, dann gibt es natürlich noch genügend Leute, die sagen, ja, ich bin aber auf der Seite der Schere.
Auf welcher Seite sind Sie?
Na, mir geht's mit Sicherheit gut. Mhm. Also ich kann mich ja wirklich nicht beklagen, aber...
Wir hören uns mal die Monopoly-Version an, die es jetzt im Jahr 2018 gibt. Die Originalversion haben wir alle im Kopf, diese kraftvolle Version. 1. Juni, Hessentag, Klaus Lage mit der Big Band der Bundeswehr. Und jetzt schon mal zum Mitswingen, Reinswingen, die Swing-Version im HR1 Talk. Klaus Lage ist mein Gast.
Monopoly, Monopoly, wir sind nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel. Schlossallee verlange viel zu viel.
Klaus Lage im HR1 Talk. Wie viele Live-Konzerte im Jahr machen Sie eigentlich noch?
Also ich mache immer so alle 2 Jahre. Dieses Jahr mache ich wenig. Letztes Jahr haben wir, ich schätze mal so 60 Konzerte gehabt.
Wie anstrengend ist das?
Das ist positiver Stress. Das ist natürlich anstrengend und ich muss auch natürlich sagen, mit jedem Jahr, dass ich älter werde, muss ich tiefer graben, um das Gleiche zu erzielen. Das ist aber, finde ich, ein natürlicher Prozess. Und solange ich noch graben kann, werde ich graben.
Also am besten graben, bis der Graben auf ist und man reinhüpfen kann, oder wie?
Ja, einfach machen, bis, also solange die Stimme hält, werde ich singen. Das ist ganz klar. Also normalerweise werden ja Leute in meinem Alter vom Hof gejagt. Also, ich
meine, wer ist denn Ihr Kontrollmedium? Wer sagt's Ihnen denn vielleicht, wenn es mal nicht mehr so toll ist?
Ich glaube, das muss mir gar keiner sagen. Ich glaube, das wird mir schon selber anfangen, weil es ist ja ein Gefühl, wenn ich merke, ich kriege bestimmte Töne nicht mehr. Das merkt man. Also ich meine, meine Frau würde das sagen oder meine Musikerkollegen, die, also wir sind da nicht irgendwie so, wir sagen uns da auch schon mal die Wahrheit.
Also nicht selbstverliebt?
So. Nein, man muss sicherlich eine gewisse Selbstüberzeugung haben und extrovertiert sein, um auf eine Bühne zu gehen, ja. Aber man muss auch aufpassen, dass man sich nicht überschätzt und also das tun wir, weiß Gott, nicht.
Wir machen nochmal Werbung für den 1. Juni, Hessentag. Korbach, Klaus Lage mit seinem Big Band Projekt mit der Big Band der Bundeswehr. Machen Sie mal bitte Temperaturfühlung. Was erleben wir da?
Da erleben wir einen aufgeregten Klaus, weil das ist auch mein erster Auftritt. So live aufgetreten mit der Big Band bin ich auch noch nicht. Wir haben gestern Vormittag geprobt und wir haben nur eine Probe. Also das ist alles sehr sportlich. Aber das hat ganz gut geklappt. Muss ich sagen, aber so eine Probe ist eine Probe. Und bei der einen Nummer, da hatte ich mich verhauen, dann kann man das eben nochmal machen. Das kannst du live natürlich nicht so.
Nee, aber das ist schön, dass Sie aufgeregt sind. Am 1. Juni erleben wir also Klaus Lage beim Hessentag in Korbach.
Ich bin aber nicht nur aufgeregt, ich bin auch freudig erregt. Ich freue mich sehr darauf.
Am Ende der Sendung dürfen unsere Gäste immer etwas auswendig aufsagen. Ein Vers, eine Zeile, was ihnen wichtig ist.
Ein schönes Gedicht von, ich glaube es, Robert Gernhardt. Das Gleichnis. Wie wende einer und erhielte ein frühgereiftes Kind, das schielte hoch in den Himmel und erbähte. Du hörst jetzt auf den Namen Käthe. Wär dieses nicht im Elch vergleichbar, der tief im Sumpf und unerreichbar nach Wurzeln, Halmen, Stauden sucht und dabei stumm den Tag verflucht, an dem er dieser Erde Licht. Nein, nicht vergleichbar, aber nicht.
Vielen Dank.
Bitteschön.
Von wem gleich?
Ich glaube Robert Gernhardt oder F.K. Wächter. Ich glaube aber eher Robert Gernhardt. Ja, ich weiß nicht genau. Jedenfalls Frankfurter Schule.
Vielen Dank. Es hat sehr viel Freude gemacht, Sie kennenzulernen. Viel Spaß am 1. Juni auf dem Hessentag in Korbach. Klaus Lage, unser Gast im HR1 Talk. Und jetzt hören wir von diesem Swing-Album die Faust-auf-Faust-Version. Danke, dass Sie da waren. Danke, ich heiße auch. Marco Schreil. Tschüss.
Tschüss.
Faust auf Faust, hart, ganz hart. Alles das kannst du verdauen, doch gib zu, zart, ganz zart, hat ihre Hand dich umgehauen, und das ist hart, für Schimmel, dein ganz privater Krimi.
HR1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.